den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht.
Ja, ich freue mich, dass ich unter euch sein darf. Und ich denke, es gibt ja nichts Schöneres, als dass man sagt, ich erzähle wirklich von der Größe Gottes und auch von der Größe Gottes in meinem Leben. Ja, das ist ja auch schön, wenn man ihn erfährt, wenn man ihn im persönlichen Leben, in seinem Alltagsleben erfährt, also dass Gott kein ferner Gott ist, sondern dass Gott mir wirklich ganz nahe ist. Und ich möchte uns zu dem Thema Gewissheit des Glaubens oder Heilsgewissheit einen kurzen Bibeltext vorlesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, und zwar ab Vers 6, Gottes Zeugnis von seinem Sohn, so ist es überschrieben. Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut, und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Zeugnis, dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht, wer den nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Eigentlich ein sehr interessanter Text, wenn man über das Thema nachdenkt. Und vielleicht ein Gedanke am Anfang: Gott lässt uns nicht darüber im Unklaren, ob wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sein werden, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern Gott möchte, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, auch mit dieser Gewissheit durch das Leben gehen können. Und doch sagen manche, können wir das denn überhaupt wissen? Kann ich das überhaupt wissen? Und da gibt es ja viele Theorien auch darüber, warum nicht oder warum doch. Manche haben so Zweifel an der Errettung, oder da ist dann die Sache mit den Gefühlen, wenn das Gefühl mal irgendwie ganz anders ist, das haben wir alle mal, dass das Gefühl anders ist, als wir es uns wünschen, die Sache mit dem Glauben, ne, dann glaubt man oder betet man zu wenig, wenn man für gewisse Sachen betet und Gott macht es jetzt anders, ist das jetzt, liegt es an mir, liegt es an Gott? Oder die Zweifel im Alltag bei so schwierigen Lebenssituationen, oder das Leben spricht dagegen. Ja, ich habe drei Punkte. Der erste Punkt heißt, wenn die Gewissheit fehlt, wenn die Gewissheit fehlt. Ich habe Christen kennengelernt, die schon lange bekehrt sind und die immer wieder in so Stadien oder Situationen des Lebens hineinkamen, wo ihnen die Gewissheit fehlte. Sie wussten nicht, ob sie gerettet sind. Sie hatten in sich Wurzeln mangelnder Glaubensgewissheit. Die Gefühle sagten ihnen zum Beispiel was anderes. Oder sie liefen oft mit Zweifeln herum. Das geht ja so weit, dass man denkt, ja, habe ich jetzt genug getan? Was muss ich tun, damit ich gerettet bleibe? Oder sie machten sich Sorgen um ihre ewige Errettung. Man kriegt sogar Angst vor dem Sterben. Und sie hatten keine Freude im Glauben. Also Ungewissheit kann uns die Freude nehmen. Also mir geht das so, wenn ich irgendwelche Projekte und was weiß ich, ich brauche Gewissheit. Oder ich hatte jetzt mein Auto kaputt, ich brauche Gewissheit. Ich sage nicht einfach, mach das. Ne? Ich muss wissen, was es ist und was es kostet. Und dann kann man damit leben. Aber sonst ist das ganz schön schwierig, wenn man irgendwelche Verträge unterschreibt und man weiß gar nicht, was da auf einen zukommt. Man hat keine Gewissheit. Das wollen wir alle nicht. Und wenn man das mal gemacht hat, ohne dass man das so wusste, manche sind ja auch ganz schön da reingefallen, kann man sagen. Woher kommt fehlende Heilsgewissheit? Ich möchte da nur auf einige wenige Ursachen eingehen. Es gibt sicherlich noch mehr Punkte. Einmal der Unglaube. Der Unglaube räumt eigenen Überlegungen, Gefühlen und Zweifeln einen höheren Stellenwert zu, als eben die Zusagen Gottes, das, was Gott uns jetzt so in der Bibel sagt. So zweifelt man an den Zusagen Gottes in der Bibel. Warum zweifelt man daran? Vielleicht zweifelt man ja daran, weil es auch andere tun. Es gibt ja auch Christen, die unterstützen sich gegenseitig im Zweifeln. Oder weil uns andere negativ beeinflussen. Oder weil wir Jesus nicht vertrauen. Oder weil wir vielleicht gar nicht wissen, dass man Gewissheit haben kann. Heilsgewissheit, Glaubensgewissheit haben kann. Die Bibel sagt, dass wir ohne Glauben Gott nicht gefallen können. Der Glaube ist der Schlüssel für die Beziehung mit Gott. Der Glaube ist dieser Schlüssel. Und das funktioniert anders nicht. Diesen Schlüssel, also den brauchen wir. Dann kann es auch Schuld sein im eigenen Leben oder Schuld, die nicht vergeben ist. Das kann auch dazu führen. Also Schuld wirkt zerstörerisch auf unsere Beziehung zu Gott und auch zu anderen Menschen. Wir wissen, wenn was zwischen uns und jemandem ist, dann ist eben nicht so, wie wenn es nicht dazwischen steht. Also man merkt einfach, dass das Gefühl, die Stimmung, die Situation uns negativ beeinflusst. David betete: Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und da habe ich mir gedacht, wenn Gott nicht mehr unser Leben beurteilen darf, ne, wenn Gott nicht mehr unser Leben beurteilen darf und Sünde deutlich beim Namen nennen darf, dann wird unser Glaube schwach. Und das kann sogar passieren, dass man im eigenen Leben die Sünde länger schleifen lässt, ne, bevor man das bekennt. Und da merkt man einfach, dann hat man auch nicht so eine Gewissheit. Manchmal ist es auch die Angst, das gibt es ja auch natürlich, die Angst, ob Gott mir überhaupt diese Schuld, diese Sünde vergeben kann. Dass man, ich habe eine Christin, die kam immer wieder auf mich zu und fragt, habe ich die Sünde wieder den Heiligen Geist getan? Ne? Und das wäre auch mal ein Thema für den Gottesdienst. Und die da dadurch Zweifel hatte, ne? Und wenn man manchmal sieht, was im Leben von Menschen ist, dann muss man sich die Fragen stellen, man muss eine Antwort kriegen, dass man nicht im Zweifel weiterlebt. Oder ja, kann Gott, ja, kann ich noch umkehren? Kann der verlorene Sohn in der Bibel, der so einen Weg gegangen ist, der den Vater total enttäuscht hat, der gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, kann der überhaupt noch umkehren? Ja, wenn wir das Ende der Geschichte kennen, da wissen wir es, aber wenn man jetzt da drin stecken würde und wäre selbst dieser verlorene Sohn und der da bei den Schweinen gelandet ist und alles so hoffnungslos und katastrophal, dann muss man sich die Frage stellen. Mir hat mal geholfen eine Aussage, die habe ich in der Losung gelesen, da stand dann so ein Vers, so ein Reim darunter, es ist schon einige Jahre her, und da stand geschrieben: Gottes Ziel ist nicht der Untergang derer, die etwas falsch gemacht haben, sondern Rettung derer, die zu ihm umkehren. Und das ist etwas, wo man auch mal im eigenen Leben drüber nachdenken muss. Gott, der himmlische Vater, will nicht seine Kinder quälen und jetzt hast du was verkehrt gemacht, brauchst du nicht mehr zu kommen, bleib, wo du bist und was weiß ich, sondern er möchte, dass wir aus diesen Fehlern lernen, dass wir umkehren und dann nimmt er uns mit offenen Armen auf. Und da muss man sagen, echte Gewissheit macht auch nicht leichtfertig, oberflächlich und passiv. Sie bewirkt in unserem Leben eine große Dankbarkeit Gott gegenüber und vertieft unsere Beziehung zu ihm. Und sie bewirkt, dass unser Fehlverhalten uns leid tut, wir die Vergebung suchen und auch finden. Also, ich glaube, das geht uns vielleicht allen so, wenn wir gesündigt haben, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dann schlägt da irgendwas in uns drin und das tut uns leid und wir erkennen das, manchmal auch ein bisschen später, aber wir möchten die Sache dann auch in Ordnung bringen. Das ist so wichtig. Ein dritter Gedanke, die Gemeinschaft der Christen fehlt. In der Bibel wird uns berichtet, als Jesus Christus nach Ostern das erste Mal mit seinen Jüngern zusammen war, da räumte er bei ihnen alle Zweifel aus, die sie bezüglich seines Todes und seiner Auferstehung hatten. Wir wissen ja, bevor sie Jesus da überhaupt begegnet waren, wie viel Zweifel ringsherum um sie herum waren. Und da räumte er diese Zweifel aus. Und da hat einer gefehlt, und das war der Thomas. Und deshalb sagt man immer, das ist der ungläubige Thomas. Der zweifelte und der brauchte diese Begegnung. Er war aber nicht in dieser Gemeinschaft der Christen. Und für mich ist das ein Bild dafür, wie wichtig es ist, dass wir die Gemeinschaft der Christen nicht versäumen. Das Zusammensein mit anderen Christen oder dass man sich auch mal trifft mit jemandem und betet und spricht und über seine Probleme und das einfach Gott bringt. Dass wir nicht meinen, wir müssen die Dinge alle alleine lösen und dass wir auch im Gottesdienst uns von Gott beschenken lassen. Die Gemeinde ist wichtig. Und dann gibt es einen Mangel an geistlicher Nahrung. Gottes Wort ist die geistliche Nahrung für unseren Glauben. Lesen wir die Bibel nicht oder wenig, werden wir geistlich hungern. Gottes Wort stärkt uns auch dann in den schwierigen Zeiten des Lebens. Aber wenn wir das nicht machen, dann werden wir geistlich hungern. Das Wort ist so wichtig. Und der Prophet Jeremia, der ja wirklich einiges mitgemacht hat, und verfolgt wurde und vieles, der hatte gesagt, dass er in einer schweren Lebenslage Gottes Wort wie Nahrung in sich aufnahm und dadurch gestärkt wurde. Ne? Also dass man, an was halte ich mich fest, wenn die schwierigen Situationen kommen? An seinem Wort. Also das können, und es gibt noch andere Dinge, die uns praktisch auch die Gewissheit rauben, nehmen können. Und ich komme zu einem zweiten Punkt, die Voraussetzung der Heilsgewissheit. Die Voraussetzung der Heilsgewissheit. Wir hatten ja am 31. Oktober Reformationstag und 1517 mit Martin Luther ist ja damals die Reformation gestartet worden mit seinen 95 Thesen. Und er stellte sich damals die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott und wie werde ich vor Gott gerecht? Das ist ja eine Frage, die man sich ja stellen muss, auch heute. Und für ihn war sie eine existenzielle Frage. Er stellte sie sich in erster Linie aus Angst. Er hatte Angst, aus Angst vor Gott im jüngsten Gericht. Kann ich da überhaupt bestehen? Werde ich da überhaupt bestehen können im jüngsten Gericht, wenn ich vor Gott stehe? Aus Angst, dass seine guten Werke, und er hatte viele gute Werke, nicht ausreichen. Aus Angst, dass seine Selbstkasteiungen zu wenig waren oder nicht schmerzhaft genug waren. Aus Angst, sein Leben als Mönch nicht ausreichen würde, um vor Gott zu bestehen, um Gott gnädig zu stimmen. Und diese Angst damals, die teilte Luther mit vielen, vielen Menschen. Denn damals wurde ja eine Lehre verkündigt, die den Menschen Angst machen musste. Also nicht diese Lehre der Bibel. Er stellt uns auch die Frage, allein wenn ich daran denke, wer kann überhaupt Heilsgewissheit bekommen? Es stellt sich dabei die Frage, wer kann Heilsgewissheit bekommen? Und die Bibel teilt die Menschen in zwei Gruppen ein. Und die erste Gruppe, das sind die Menschen, wo sie sagt, das sind die verlorenen Menschen. Die zweiten, das sind die geretteten Menschen. Es gibt keine Zwischenmenschen und so. In diese beiden Kategorien teilt die Bibel die Menschen ein. Und es ist Gottes Absicht, mit uns Menschen eine intensive Beziehung zu bekommen. Und wenn er sie bekommen hat, also wenn wir zu ihm gekommen sind, dass auch diese Beziehung mit ihm dann gelebt wird, gepflegt wird. Aber der Mensch muss es wollen, muss sich auf ein Leben mit Jesus einlassen, muss sich retten lassen. Und das ist eine Entscheidung, die Gott niemandem abnehmen kann. Warum? Weil wir einen freien Willen haben. Man kann niemanden zwingen, in der Welt wird man oft zu Dingen gezwungen, auch zu Heirat gezwungen, was weiß ich. Ne? Aber das ist ja keine Liebe. Gott möchte, dass der freie Wille von uns eingesetzt wird. Und der Glaube an Jesus verlangt eigentlich nichts Unmögliches von einem Menschen. Nichts. Und der Glaube fängt meist klein und unscheinbar an. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Klein und unscheinbar. Jesus sprach mal von einem Senfkorn-Glauben. Es war echt klein. Eine unbestimmte Ahnung von Gott haben manche Menschen und überlegen, ist was? Oder durch eine schwere persönliche Lebensschicksal, durch das Vorleben eines Christen oder ein Anstoß durch ein Traktat oder durch, wir machen das in diesen Wochen und Monaten viel mit Kalendern, mit christlichen Abreißkalendern, da stoßen wir die Leute an und hoffen, dass wenn sie den Kalender nachher lesen, wenn sie das Blatt für Blatt lesen, irgendwann man vielleicht die gute Saat in ihren Herzen aufgeht. Oder ein Satz aus der Bibel, ein Wort oder eine Geschichte der Bibel oder eine Predigt. Es gibt viele Anstöße, die Menschen bekommen. Viele Menschen sind darüber informiert, über Gott und dass Jesus ihr persönlicher Retter werden will. Aber man darf nicht bei der Information stehen bleiben. Also eine Information ist sehr gut, ich informiere mich über dies und jenes, aber ich darf nicht bei der Information stehen bleiben, bei dem Anstoß stehen. Und so, wenn wir nur dabei stehen bleiben bei dieser Information, dann werden wir nie erfahren, was das wirklich bedeutet. Wenn wir stehen bleiben bei unserer Information über Gott, dann werden wir nie erfahren, was eine Beziehung mit Gott, wie das aussehen kann. Und deshalb ist der dritte Gedanke, den ich bringe, die Erfahrung der Heilsgewissheit. Da müssen wir einfach drüber sprechen. Das gehört einfach mit dazu. Sonst habe ich ja nur Informationen vermittelt. Und das ist zu wenig. Erstens Heilsgewissheit durch den Glauben an Jesus. Hier im ersten Johannesbrief haben wir gelesen in Vers 11. Ich lese das nochmal vor. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist, ist kein dogmatisch lebloser Satz. Und damit geht es um Leben und Tod, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. So sagt uns das die Bibel. Es geht um unser Leben und unsere Beziehung zu Gott. Und hier wird gesagt, der Sohn gibt das ewige Leben. Gott bezeugt uns das hier in diesem Vers. Gott gibt Zeugnis, das haben wir auch erstens in der Schriftlesung gehört. Gott gibt darüber Zeugnis. Der Sohn gibt das ewige Leben. Und wer Jesus annimmt, erfährt die Wiedergeburt, bekommt seine Sünden vergeben, empfängt den Heiligen Geist und was ganz besonders schön ist, er wird ein Kind Gottes und wird somit auch ewig leben. Dieses Leben ist in seinem Sohn, sagt dieser Vers, in ihm und nirgendwo anders ist das Leben, das ewige Leben überhaupt zu finden. Und dann, wenn es jetzt um mich geht, um dich geht, das Bekenntnis, Jesus ist der Gottessohn, also dass ich das für mich persönlich in Anspruch nehme, Jesus als den Sohn Gottes, als den Retter, als den Heiland, dieses Bekenntnis reißt uns aus dem Tod ins Leben. Dieses Bekenntnis. Der Schächer am Kreuz, wenn wir das mal lesen, was da gesagt wird, der erkennt, Jesus ist viel mehr. Er erkennt Jesus als den Sohn Gottes. Denke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Es fehlt nicht viel. dass ein Mensch zum Glauben kommt. Aber es muss eben, die Herzensumkehr muss eben stattfinden. Also der Sohn gibt das ewige Leben und es ist ein Haben, ein Haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Mit dieser Aussage lässt hier der Apostel Johannes uns erstmal nachdenken. Es ist wirklich ein Haben gemeint, und viermal steht hier Haben. Also der Glaube ist nicht auf den Kopf oder das Gefühl beschränkt. Glauben heißt zu haben. Das bedeutet, dass wir in engster persönlicher Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, und das ist eigentlich das Leben. Johannes schreibt ja im ersten Johannesbrief unwahrscheinlich viel von dem Leben. Das ist das Leben, in dieser engsten Beziehung und Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dann lesen wir in Vers 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. An den Namen des Sohnes Gottes glauben. Das ist ja heute in vielen Kreisen sehr umstritten. Und damals gab es auch schon Irrlehrer, die haben praktisch das angezweifelt, dass Jesus Christus der Gottessohn überhaupt ist. Sie haben das entschieden abgelehnt und haben das auch gepredigt und verkündigt und so weiter und so weiter. Und der Name, das wird uns hier deutlich gemacht, ist die Person, ist also Jesus Christus. Und das bedeutet, dass der Name des Sohnes Gottes vollständig geglaubt wird. Ich sage das mal in dieser Formulierung. Der Name des Sohnes Gottes muss vollständig geglaubt werden. Jesus von Nazareth, Sohn Gottes. Es ist ja heute so, dass Menschen, die sagen, Jesus von Nazareth sei ein hervorragender Mensch gewesen. Und man vergleicht das mit irgendwelchen Reisen, Indien, wo auch gute Sachen sind und so. Und man findet das richtig gut. Man findet es gut, die Bergpredigt und so weiter. Also man möchte den Menschen Jesus, die Lehren von Jesus haben. Aber man möchte nicht den Sohn Gottes haben. Und so reißen sie diesen Namen auseinander. Aber dieser Vers sagt uns, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nicht nur an den Namen des Menschensohnes, der Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, der Mensch Jesus, sondern an den Sohn Gottes. Und das ist ein großer Unterschied. Ich meine, es heißt ja, wer an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Und darauf gründet sich eigentlich die Heilsgewissheit. Nicht auf den Menschen Jesus, obwohl das alles sehr gut sein kann. Sondern ich muss gucken, ich muss auch auf den Retter Jesus schauen. Das ist ja wichtig für mein persönliches Leben. Was bedeutet eigentlich Heilsgewissheit? Mit dem Wort Heil ist ja auch schon Schindluder getrieben worden, das wissen wir. Aber trotzdem kommt es in der Bibel vor und deshalb können wir es auch nutzen und erwähnen. Heil ist eigentlich die Erlösung gemeint, die Jesus durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung erst möglich gemacht hat. Das Heil hat Jesus Christus möglich gemacht. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Ohne das würde es nicht gehen, gäbe es kein Heil. Also Jesus Christus, an dieser Person hängt wirklich alles. Und Heilsgewissheit ist eine feste innere Zuversicht und Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Das ist Heilsgewissheit. Könnte man jetzt die Frage stellen, hast du Heilsgewissheit? Hast du die feste Zuversicht, Gewissheit in dir drin, dass du ein Kind Gottes bist? Die Frage muss man sich beantworten. Und das bedeutet, was bedeutet ein Kind Gottes sein? Da hat sich irgendwas geändert. Ein Herrschaftswechsel. Jetzt gehört man zu einer anderen Familie. Zu einer ganz netten Familie, wenn man sich die Gemeinde anschaut. Auch zu einer Familie, die manchmal Probleme hat. Aber eigentlich gehört man zu der Familie, zu dem Leib Christi, wo alle Gläubigen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen hinzugetan werden. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und Kind Gottes zu sein, das bedeutet, ich weiß, mir ist vergeben. Mir sind meine Sünden vergeben. Und wenn ich einmal sterben werde, dann werde ich in der Herrlichkeit Gottes sein. Bevor ich Christ wurde, bevor ich bekehrt war, sage ich mal, bekehrt sagt man ja heute auch nicht mehr, aber es steht ist ein wichtiges Wort. Wir sollen umkehren von unserem Weg, von dem falschen Weg. Und bevor ich Christ wurde, hatte ich Angst. Ich hatte Angst vorm Sterben. Ich habe gedacht, was ist, wenn du stirbst und wo kommst du überhaupt hin? Es war alles dunkel. Und seitdem ich mich bekehrt hatte, hatte sich das in meinem Leben geändert. Aber man hat mir dann auch irgendjemand mal, so ein ganz lieber Christ, gesagt, hör mal, du kannst auch Heilsgewissheit haben, ne? Du musst nicht immer, ja, wie geht das wirklich? Weil ich hatte auch so ein bisschen den Gedanken, dass es immer so ein Hin und Her gibt im christlichen Glauben. Du bist gerettet, du gehst wieder verloren, du bist gerettet. Und das ist ja auch so ein Werke-Tun-Denken in dem Fall. Die Heilsgewissheit beginnt mit der Bekehrung. Und es ist hilfreich, wenn Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, dass man das auch unter einem Zeugen tut. Also, dass man praktisch, da kommt jemand und sagt, ich will Jesus mein Leben aufnehmen, dass man sagt, hör mal, soll ich mit dir beten? Dass man das laut tut, dass man das gemeinsam tut. Und dann hat man einen Zeugen. Wenn zwei Leute heiraten, dann holt man sich einen Trauzeugen. Ne? Nicht, dass man dann denkt, man hat gleich wieder Zweifel, ne? Nach dem schönen Tag. Und der muss sagen, hey, ihr habt gestern geheiratet, ne? Sondern das hat ja auch eine Bedeutung. So ist es auch im Geistlichen, dass man auch einen Zeugen hat. Das finde ich eigentlich gut, dass man laut betet, dass man seine Schuld und Sünde ablädt, dass man Jesus in sein Leben einlädt und dass man dem anderen das auch zusprechen kann. Du hast das jetzt gemacht, ne? Du hast Jesus in dein Leben eingeladen. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Und dass man ihm Hilfe mit auf den Weg gibt, wie man als Kind Gottes jetzt leben kann. Ja, so einen kleinen Babys gibt man ja auch noch nicht so große Tafel Schokolade, ne? Vielleicht als später mal, aber es gehört einfach, wie kann ich überhaupt im Glauben dann wachsen und vorankommen. Wer an Jesus glaubt, wer an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt, hat das ewige Leben. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir nicht perfekt. Dann perfekt, das wäre ja alles in Ordnung. Nichts in der Welt ist perfekt. Wir merken, es gibt überall irgendwelche Probleme. Sondern wir werden auch schuldig, wir werden auch sündigen, wir werden auch in Sünde fallen. Und das ist so. Und ich habe mal so eine von Wilhelm Busch, dem Essener Jugendpfarrer, gelesen. Der hat sich mal mit diesem Gedanken befasst und da hat er gesagt, wenn ein Mensch Jesus sein Leben gibt, macht er die schreckliche Entdeckung, die alte Natur ist noch da und es gibt noch Niederlagen. Aber wenn sie nach ihrer Bekehrung eine Niederlage erleben, dann verzweifeln sie nicht gleich, sondern fallen sie auf die Knie und beten sie drei Sätze. Erstens, ich danke dir, Herr, dass ich dir immer noch gehöre. Zweitens, vergib mir durch dein Blut. Und drittens, mach mich frei von meiner alten Natur. Verstehen Sie, sagt Wilhelm Busch, Gewissheit des Heils besteht darin, dass ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und führe jetzt den Kampf der Heiligung als einer, der nach Hause gekommen ist und nicht als einer, der immer wieder rein und raus fliegt. Wenn man predigt, man muss das Heil jeden Tag neu ergreifen, dann ist das eine grauenvolle Predigt. Meine Kinder brauchen nicht jeden Morgen bei mir anzutreten und zu fragen, Papa, dürfen wir heute wieder deine Kinder sein? Das sind meine Kinder. Und wer ein Kind Gottes geworden ist, der ist ein Kind Gottes und führt seinen Kampf um Heiligung jetzt als ein Kind Gottes. Wir sind ein Kind Gottes und als Kinder Gottes leben wir jetzt in der Heiligung, das heißt, unser Leben soll verändert werden. Und die Bibel sagt, dass das Leben eines Christen kein Hoffen und Bangen sein muss, sondern die Voraussetzung ist, um mit Gott froh und fröhlich zu sein. Ne? Freut euch in dem Herrn. Und es wird uns sogar in der Bibel gesagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Es gibt manche Wege in meinem Leben und in deinem Leben, die sind nicht so, wo man sagt, dort hätte ich gerne so gehabt. Das kommt. Gott lässt ja manches in unserem Leben zu, aber Gott will uns in unserem Leben Freude schenken. Und dagegen kann Ungewissheit über das eigene Schicksal und die Ewigkeit kein Christ so richtig froh machen, die Ungewissheit. Bei manchen, einem taucht ja die Frage der Gewissheit, der Heilsgewissheit erst auf dem Sterbebett auf. Und ungeklärt auf. Ich finde, ich muss doch wissen, ob ich gerettet bin oder nicht gerettet bin. Ich muss das in meinem Leben klären. Nicht erst, wenn es vielleicht zu spät ist. Heilsgewissheit, ein zweiter Gedanke unter diesem Hauptpunkt, durch Zusagen der Bibel. Gewissheit entsteht durch das Wort Gottes. Und ich merke einfach, wenn ich die Bibel lese, wie mir das Wort Gottes Gewissheit schenkt. Einige Bibelstellen haben wir schon gehört und im ersten Petrusbrief heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Dadurch sind wir wiedergeboren, aus unvergänglichem Samen. Man könnte sagen, Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt, die Ewigkeit, dass wir in seiner Herrlichkeit praktisch sein werden. Gottes Wort ist lebendig und es bewegt etwas in uns. Und Jesus sagt, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Das Wort Gottes. Und wenn ich nochmal an Martin Luther erinnere, er ist ja nicht dabei stehen geblieben damals, sondern er studierte die Bibel nach dem Grundtext, Griechisch und Hebräisch. Und er erkannte, dass das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, keine Drohbotschaft ist, sondern eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft. Als die Engel kamen, ich verkündige euch eine frohe Botschaft, ne, die allem Volk widerfahren. Euch ist heute der Heiland geboren, der Heiland, der Retter, der euch aus dieser Sklaverei des Teufels rausholen will. Das ist eine frohe Botschaft. Und wir Christen, wir dürften eigentlich den Mut haben, mit dieser frohen Botschaft auch hausieren zu gehen. Das heißt, anderen Menschen das auch zu sagen. Hör mal, das ist eine frohe Botschaft. Gott will dein Leben verändern. Luther entdeckte, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig allen. Nicht nur manchen, nicht nur den Reichen. Nicht nur, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Nicht durch Ablassbriefe. Gott ist gnädig allen. Und allein aus Gnaden und Glauben wird der Mensch freigesprochen und gerettet aus der Verdammnis. Allein aus Gnaden und Glauben. Und Gott schenkt seine Gnade nicht dadurch, dass Menschen ihn gnädig stimmen. Durch Werke, damals durch Ablassbriefe. Dass ich Gott durch mein Leben gnädig stimmen könnte. Und dann sagt Gott, jetzt bin ich dir gnädig und jetzt werde ich dich retten. Gott schenkt seine Gnade, weil er von sich aus gnädig ist. Gott ist gnädig und der Mensch kann die Gnade Gottes erfahren. Er muss nur diese Gnade für sich in Anspruch nehmen. Vor kurzem hat mir ein Gefangener in der JVA Wittlich, Wolfgang, ein Schreiben gegeben vom Richter, dass er begnadigt ist. Das heißt, er kommt in die Weihnachtsamnestie hinein und so in zweieinhalb Wochen, glaube ich, wird er dann entlassen. Also es wird ihm einiges an Strafe geschenkt. Und das ist ja richtig toll und er ist ja richtig happy. Ich muss nicht mehr hier bleiben. Er weiß, er kommt jetzt in die Freiheit. Und das ist so bei Gott. Gott erlässt uns aber nicht nur so ein bisschen Strafe, sondern Gott erlässt uns alle. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Ja, und ein vorletzter Gedanke, Heilsgewissheit durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Ein Ertrinkender kann sich nicht selbst einen Rettungsring zuwerfen. Und genauso ist es mit der Heilsgewissheit. Wir können keine Heilsgewissheit machen. Ich werde jetzt Heilsgewissheit haben, das funktioniert nicht. Aber Gott möchte uns eine tiefe Gewissheit in unser Herz hineinlegen. Du bist mein Kind. Du bist gerettet. Und darum ist Heilsgewissheit mit dem Anker eines Schiffes zu vergleichen. Der Anker muss außerhalb des Schiffes sein und nicht drin. Sonst funktioniert das nicht. Ne? Ich meine, es ist ja schön, wenn du so einen Anker hast, aber was ist, wenn der Sturm kommt und der hält dich einfach nicht. Im Hebräerbrief steht, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Also das ist das, was Gott uns gibt, durch den Heiligen Geist, einen sicheren, festen Anker durch die Seele, durch das, was Jesus für uns getan hat. Da sind wir sind verankert. Wir haben ein richtiges Fundament. Es gibt da viele Beispiele in der Bibel. Wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, wird er durch diese Entscheidung ein Kind Gottes. Gott macht ein Siegel auf seine Kinder und gibt ihnen seinen Geist. Gott schenkt uns durch seinen Geist Heilsgewissheit. Ein schwer geprüfter Hiob konnte in seinem ganzen Leid sagen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so ist diese Gewissheit nicht in unserem Tun, in unseren Werken, unseren Gefühlen zu finden, sondern sie ist gegründet außerhalb von uns im Heiligen Geist. Er legt diese Gewissheit hinein in unser Wesen und Denken. Und Paulus sagt dann in Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und diese Aussage stimmt, auch wenn unsere Stimmungen und Gefühle uns was anderes sagen. Ich glaube, der Glaube baut nicht auf unsere Gefühle, sondern auf die Wirklichkeiten Gottes. Gottes Zusagen gelten für immer. Und selbst wenn wir unsere psychischen und seelischen Verfassungen, man weiß ja auch nicht, was mit einem mal wird, Lebensumstände gravierend verändert werden. Gott trägt uns. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, und ich komme zum Schluss, Heilsgewissheit, denn wir sind so nah an Jesus. Wenn ein Vogel auf der Spitze des äußeren Baumzweiges sitzt, so erlebt er unwahrscheinliche Bewegungen. Und wenn der Vogel da ein bisschen weiter reingeht, in die Mitte, dann sind die Bewegungen nicht mehr so stark. Und wenn er ganz nah dran geht an diesem Stamm, dann wird er diese Bewegungen nicht mehr spüren, wenn er in das Kroneninnere geht. So kann auch der Mensch von außen oder innen leben. Die Bibel unterscheidet von daher den Weltmenschen und den Gottesmenschen, den geistlichen und den fleischlichen Menschen. Wie lebe ich überhaupt meinen Glauben? Der Weltmensch ist ja ganz auf das Diesseitige ausgerichtet und der Gottesmensch möchte Gott gefallen. Er möchte praktisch an dieser Baumkrone, am Inneren des Stammes möchte er sich bewegen. Er hat Frieden mit Gott und pflegt Gemeinschaft mit ihm. Er wohnt hart am Stamm, nahe an Jesus. Und das ist das, was eigentlich so wichtig ist. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, also hart an Jesus, mit Jesus leben, das ist wichtig, dass wir auf ihn vertrauen. In das Kroneninnere wollen wir flüchten, wenn es um uns stürmt und rühmen, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Das ist das, was Jesus uns zugesagt hat. Und ein wichtiger Grundsatz für ein Leben mit Jesus ist, dass wir auch mit Jesus eben leben. Ich glaube, ich kann Christ sein, aber ich bin jeden Tag herausgefordert, dass ich mit meinem Herrn auch wirklich lebe, dass ich mit ihm durch diesen Tag gehe. Dass ich sage, Jesus, ich möchte mit dir durch diesen Tag gehen. Dass wir uns von seinem Geist erfüllen lassen und aus seinem Wort leben. Dann leben wir im Kroneninneren und können in unserem Glaubensleben nicht so leicht erschüttert werden, denn die Anfechtungen kommen. Und wenn wir das nicht tun, dann entstehen eben die Wurzeln mangelnder Glaubensgewissheit. Also der Glaube kann auch erschüttert werden, aber er wird eigentlich nicht erschüttert, dass ich denke, Gott ist nicht mehr bei mir. Also ich kann mich an meinen Herrn wirklich festhalten. Und ich denke auch, dass in unserem Glaubensleben durchaus manches schief sein kann oder manchmal auch Trümmern im Leben sind. Und trotzdem wird dadurch nie das Fundament, was Gott in uns hineingelegt hat, in dem Sinne weggenommen. Unser Lebenshaus, unser Fundament ist gegründet auf Gottes Treue und auf das Opfer Jesu Christi und auf die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und auf die Zusagen Gottes in der Bibel. Darauf gründet sich unser Glaube. Und das ist eigentlich, deshalb habe ich eigentlich Heilsgewissheit, die Gewissheit, weil ich weiß, es liegt an meinem Herrn. Er hat das Heil für mich vollbracht. Und ich soll als sein Kind in dieser Welt leben. Ich fliege nicht dauernd raus, ich bin Kind Gottes, bin nicht Kind Gottes, wie an diesem Beispiel, sondern ich bin sein Kind, aber ich soll als sein Kind in der Heiligung, also mit meinem Herrn, leben. Ja, Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, sagt Johannes. Amen.